das A und O, was ich immer wieder sehe bei diesem Thema Schockausschreibung, ist, wie du schon gesagt hast, Äpfel mit Beeren vergleichen. Ne? Was ist denn überhaupt das Zock und was will ich mit dem Zock denn überhaupt erreichen?
Nicht jedes Zock ist für jeden geeignet und auch 24/7 ist nicht immer unbedingt für jeden die perfekte Lösung, weil das ist natürlich auch wieder ein Kostenfaktor.
Willkommen bei Cybersecurity ist Chefsache, dem Podcast, der die digitale Welt auf den Prüfstand stellt. Cyberattacken nehmen rasant zu und Daten sind das wertvollste Gut der modernen Welt. Doch wie schützen wir, was uns am wichtigsten ist? Mit den neuesten Erkenntnissen, effektiven Strategien und praxisnahen Tipps zeigen wir, wie der digitale Raum sicherer gestaltet werden kann. Denn eines ist klar, Sicherheit ist nicht verhandelbar. Sie ist Chefsache.
Hallo und herzlich willkommen. Etwas länger her, dass ich diesen Satz gesagt habe, zum Podcast von Cybersecurity Chefsache. Ja, wie soll ich anfangen? Viele von euch haben es gemerkt, die letzten Monate war ich etwas offline von der ganzen Podcast, LinkedIn-Bubble und Co. Hab immer wieder mal zwar was gesagt, dass noch was kommen wird, aber siehe da, jetzt haben wir das neue Jahr. Das heißt, ich kann allen auch noch ein frohes neues Jahr wünschen und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt nach der langen Pause. Wir sehen, wir haben heute einen Gast mit dabei, aber wir haben diesmal einen ganz besonderen Gast dabei, denn nach der langen Pause und ihr wisst, jedes Jahr gibt's auch neues Makeover vom Podcast, gibt es dieses Jahr jetzt gleich ganz viele neue Dinge, denn es gibt natürlich wieder ein Makeover vom Podcast, aber ich habe mir auch Verstärkung gesucht in Form von Ann-Kathrin, denn ich habe mir bewusst die Entscheidung getroffen, dass ich mich gerne breiter aufstellen möchte mit dem Podcast. Warum, erzähle ich später vielleicht noch ein bisschen mehr genauer, weil einfach meine Zeit sich auch etwas verändert hat. Und es ist immer weiterhin ein Herzensbaby für mich, diesen Podcast zu machen, aber ist einfach für mich alleine so nicht mehr stemmbar. Und deswegen habe ich mich bei einer guten Freundin gemeldet und gesagt, hey, hast du Bock, mit mir Verrückten diesen Podcast zu machen? Und Ann-Kathrin hat sofort ja gesagt. Aber bevor wir, wie gesagt, weitersprechen, vielleicht, Ann-Kathrin, erzähl doch mal was, wer bist du eigentlich und vor allen Dingen, warum hast du ja gesagt?
Genau, also erstmal danke, dass ich hier sein kann, weil ich finde deinen Podcast total cool. Wir haben ja auch vor einem Jahr circa den ersten Podcast zusammen gedreht. Darüber haben wir uns auch tatsächlich kennengelernt. Also Nico und ich kannten uns vorher gar nicht. Irgendwann hatte ich dann eine LinkedIn-Nachricht von dir in meinem Postfach, ob ich denn nicht mal Lust hätte, über das ganze Thema Täterkommunikation zu sprechen. Beziehungsweise standen ja noch ein paar andere Themen zur Auswahl, weil wie man das ja auch von deinem Podcast kennt, du fragst ja vorher immer auf LinkedIn ein bisschen rum, was die Leute auch hören wollen. Für diesen Podcast jetzt nicht. Das ist ja schon eher eine Überraschung. Genau, ich bin ein Gast, der jetzt erstmal nicht wieder vorhat zu gehen. Das heißt, ihr werdet mich auf jeden Fall noch öfter sehen.
Gekommen, um zu bleiben, ne?
Genau richtig. Und ja, wir werden über diverse Themen sprechen in unserem Podcast, wie ihr es auch gewohnt seid. Vielleicht ganz kurz so ein bisschen zu meinem Hintergrund. Also ich bin eben auch in der Security-Beratung unterwegs, habe aber auch ganz viele Jahre lang Krisenmanagement gemacht. Das heißt, bei gehackten Unternehmen, unterstützt beim Wiederaufbau, in der Täterverhandlung und so weiter und so fort. Und darüber hat sich das auch so ein bisschen ergeben mit uns. Und deswegen finde ich es umso schöner, dass wir das Ganze jetzt hier zusammen machen. Und ich bin gespannt, was jetzt demnächst noch so für Folgen kommen werden.
Ja, ihr habt es ja mitbekommen, jetzt im Duo. Das bedeutet, wir machen natürlich weiter wie gewohnt mit Gästen, spannenden Gästen. Ich kann euch auch schon mal spoilern. Wir haben wieder echt spannende Gäste auf unserer Liste, die hier im Podcast reinkommen werden. Aber es wird auch mal ein Solo geben, sprich du mal mit einer Person oder ich mal mit einer Person oder nur wir beide. Einfach aus dem Grund, dass ich mir einfach die Zeit flexibel einteilen kann. Denn ich kann euch sagen, den Schritt, das Unternehmen nochmal zu wechseln, nochmal von Null anzufangen, dann gleichzeitig noch Papa zu werden, dann noch ein paar andere Dinge, die noch privat mit passiert sind, hat einfach dann das letzte Jahr für mich ein bisschen mein Leben durchgewürfelt und ich stand vor der Entscheidung, lasse ich den Podcast komplett oder hole ich mir Unterstützung? Und ich habe mich dann für die Unterstützung entschieden, da ich einfach das weiterhin vom Herzen mache, diesen Podcast. Und wie du schon gesagt hast, Ann-Kathrin, nachdem wir dann den Podcast gemacht haben, haben wir immer wieder miteinander gesprochen, haben diverse Projekte miteinander gemacht. Ich würde dich schon als Freundin bezeichnen, als gute Freundin aus dieser Branche. Das ist auch schon mal wichtig und von daher freue ich mich, dass wir jetzt gemeinsam diese Reise gehen. Das heißt also für euch in Zukunft, Cybersecurity-Chefsache ist auch jetzt Chefinnen-Sache. Ne? Wir haben schon über Gendern gesprochen. Wir lassen das Thema auch gleich, aber ja, Cybersecurity ist Chefsache, jetzt auch Chefinnen-Sache.
Ja, genau. Ja, Nico hat mich gerade gefragt, ob ich gender, damit wir das eventuell in dem Podcast hier berücksichtigen können. Ehrlich gesagt, vergesse ich drauf zu achten. Also von daher erwartet das jetzt bitte nicht von mir in den nächsten Folgen. Genau, aber so, es ist der Jahresauftakt. Du hattest sehr viel zu tun im Dezember auch. Und deswegen haben wir uns überlegt, womit startet man so ins Jahr und was sind so die Themen, die jetzt so bei den Unternehmen anstehen. Meistens packt man sich ja die Agenda ziemlich voll für das Jahr. Das heißt, der Januar ist auch der Monat für die ganzen Ausschreibungen. Und wir haben uns überlegt, gerade im Security-Bereich ist es ja manchmal gar nicht so einfach, da dann auch die Ergebnisse entsprechend zu vergleichen. Auch im Bereich SOC ist es super schwierig. Teilweise vergleicht man da ja Äpfel mit Birnen, je nachdem, was man ausgeschrieben hat und was man dann auch zurückbekommt. Und da dachte ich mir, das wäre doch vielleicht ein ganz cooler Einstieg, um mal so ein bisschen reinzukommen. Wir haben ja da auch schon die ein oder andere Erfahrung und dementsprechend freut es mich, dass wir mit diesem Thema einsteigen. So, und da geht es auch schon direkt los tatsächlich, weil ich würde ganz gern von dir mal hören, so was müsste man denn überhaupt erstmal klären, bevor man Angebote einholt. Aber lass uns ruhig mal trotzdem bei dem Thema so SOC-Ausschreibungen bleiben, weil ich glaube, so das sind so mit die am herausforderndsten von den Ausschreibungen, die man so machen kann im Security-Bereich.
Also ich habe da viel ja schon mit betreut und wir beide haben ja auch schon gemeinsam an einigen mitgearbeitet. Und ich glaube, das A und O, was ich immer wieder sehe bei diesem Thema SOC-Ausschreibung, ist, wie du schon gesagt hast, Äpfel mit Birnen vergleichen. Ne? Was ist denn überhaupt das SOC und was will ich mit dem SOC denn überhaupt erreichen? Ne? Da fängt's dann schon für mich an. Ne? Und ich glaube, es ist super schwierig für ein Unternehmen, was jetzt noch keinen SOC hatte, ein neues SOC auszuschreiben. Und das ist ja auch das, was wir auch schon mal das ein oder andere Mal hatten. Wie schreibe ich denn als Unternehmen einen SOC aus, wenn ich aber noch nie einen SOC gehabt habe und ich ja gewisse Daten, wie jetzt zum Beispiel Events per Second, Eskalationszeiten und so weiter und so fort, die kenne ich ja gar nicht. Ne? Also, und ich glaube, das ist erstmal die erste Herausforderung, wie gehe ich damit um?
Ja, also meistens holt man sich ja dann tatsächlich auch einen Partner mit rein, der die Ausschreibung begleitet, der einem da auch mal den einen oder anderen Tipp gibt. Aber es ist trotzdem, finde ich, ziemlich schwierig zu definieren, gerade wenn man vorher noch keins hatte. Was möchte ich denn überhaupt? Was ist mir wichtig? Was möchte ich auf gar keinen Fall haben, was im Grunde am Ende noch viel wichtiger ist? Nur jetzt ganz kurz dazwischen nochmal. Also wenn wir von SOC sprechen, das ist das Security Operations Center. Ich weiß, du hast eine sehr begabte Zuhörerschaft und die wissen auch alle Bescheid, aber ich wollte es jetzt an dieser Stelle nur noch mal erwähnen. Nicht, dass jemand denkt, wir reden hier über Socken oder sowas.
Ja, aber auch das Thema Security Operations Center ist ja auch riesig, ne?
Ja.
Du kannst eine Ausschreibung machen, Security Operations Center ist für mich gleich ein 7, ein Security Incident and Event Management. Oder ein SOC ist ein 7 gepaart mit Threat Intelligence, Threat Hunting und so weiter und so fort. Und da fängt es dann für mich auch schon wieder an. Ne? Und das ist ja auch das, was wir beide schon mal in Ausschreibung hatten. Dann kommt ein Dienstleister rein, der mich natürlich dabei unterstützt. Aber auch ein Dienstleister muss ja in irgendeiner Form gefüttert werden. Also ich müsste mir erstmal als Unternehmen Gedanken machen, was will ich denn überhaupt mit dem SOC erreichen?
Ja, und dann kann ja die Aussage nicht sein, ja, ich will halt sicherer sein. Ne? Man muss ja schon ein bisschen mehr Fleisch dran bringen. So, weil ich meine, du kennst das auch, wenn man das jetzt ausschreibt, selbst wenn man sich schon Gedanken darüber gemacht hat, was man denn ungefähr haben möchte, die Preise können mal eben sich irgendwie verfünffachen. Also du hast einen Anbieter, der bietet das für Preis sagen wir mal, sechsstellig an, der andere ist dann schon siebenstellig. Und dann fragst du dich, ja, was ist denn jetzt da genau der Unterschied? Also ich meine, ich habe ja vorgegeben, was ich haben möchte. Wie kommt das da zustande? Und dann ist natürlich erstmal naheliegend, vielleicht sich den günstigeren anzugucken. Aber das ist hier eben in dem Fall nicht ganz so aussagekräftig oft.
Und wie wir ja beide wissen, selbst wenn du ein Lastenheft hast, also ne, Ausschreibung, egal ob das eine beschränkte, eine öffentliche oder was auch immer ist, hat ja in irgendeiner Form ein Lastenheft oder eine Vorgabe, dann gibt der Anbieter A das ab und Anbieter B das ab und Anbieter C das ab und dann ist der Preis, sagen wir mal, 1 Million, 10 Millionen und 20 Millionen. Ja. Und das ist auch für mich super schwierig, jetzt nicht nur im Bereich SOC, aber auch generell jetzt im Thema Ausschreibungen. Es ist ja toll, dass der andere Anbieter das Verständnis so hat und der andere das Verständnis so hat. Aber dann ist ja genau das, was ich mit der Ausschreibung erzielen will, die Vergleichbarkeit, einfach überhaupt nicht gegeben.
Nee, eben. Das ist halt das genau der Punkt. Also und dann fängst du halt an zu schauen, okay, was habe ich nochmal für Vorgaben gemacht? Wer von denen erfüllt das jetzt irgendwie? Dann fängt man an, riesen Excel-Tabellen auszufüllen, um dann irgendwie einen Überblick zu bekommen, wer hat denn überhaupt das, was ich vorgegeben habe, erfüllt und wer hat einfach irgendwas anderes geschrieben und einfach mal so ein Angebot abgegeben. Ne? Und da muss man halt auch ganz klar gucken, auch ein Stück weit auf sich. Also was habe ich für ein Unternehmen? Ne? Ist es vielleicht, hat man irgendwie 500 Mitarbeiter? Dann sollte man sich vielleicht nicht ein Unternehmen suchen, was irgendwie 10.000 hat, die dann bei einem das SOC machen, weil da ist man dann halt nur eine kleine Nummer, sagen wir es mal so, ne?
Ja, und auch das ist ja wichtig, wenn ich mich mit dem Thema SOC beschäftige, kann ich es selber auch leisten. Ne? Die erste Aussage, die ich damals in der Beratung getroffen habe, wenn jemand gesagt hat, ja, ich will ein SOC, sage ich immer so, ja, wo ist dein Geldschrank? Ne? Dann können wir darüber sprechen. Und die zweite Frage war, hast du denn überhaupt Leute, die 24/7 erreichbar sind? Nee, habe ich nicht. Ne? Also dann ist jemand auch da schon, bevor ich mir über dieses ganze Thema SOC Gedanken mache, muss ich mir auch selber überlegen, klar das Thema Geld, aber das andere Thema ist, kann ich das überhaupt auch mit meiner Mannschaft machen? Und da kannst du sicherlich auch aus deiner Erfahrung berichten, sehe ich immer wieder am Markt ganz viele Anbieter, die dann versuchen, diese Ressourcenknappheit einfach mit eigenen Ressourcen aufzustocken, beziehungsweise zu sagen, ja, gar kein Problem, sie brauchen gar keine Ressourcen, wir machen das schon. Aber so funktioniert ja ein SOC gar nicht.
Nee, genau. Also dann fängst du nämlich an, nur noch Scheine reinzuwerfen. Und du hast gerade schon gesagt, ne, wenn man dann 24/7 SOC beispielsweise hat, aber die eigene Mannschaft, die dann beispielsweise im AD die Passwörter zurücksetzen muss oder so, ist gar nicht da. Ja, was bringt's mir dann, dass ich 24/7 SOC habe und niemand anderes erreichbar ist? Also das ist halt auch ein wichtiges Thema einfach, ne? Nicht jedes SOC ist für jeden geeignet und auch 24/7 ist nicht immer unbedingt für jeden die perfekte Lösung, weil das ist natürlich auch wieder ein Kostenfaktor. Ne? Aber ja, es gibt sehr, sehr viele Stolpersteine. Vielleicht können wir tatsächlich mal so ein bisschen drauf eingehen. Also was für mich immer schon so eine kleine Red Flag auf jeden Fall ist, ist auch so dieses Thema Vendor-Login. Also man muss zum Beispiel aufpassen, und das haben ganz viele nicht auf dem Schirm, gerade wenn es so das erste Mal ist, dass man einen SOC-Provider einkauft, dass sich manche im Grunde unersetzbar machen. Das heißt, wenn man sie abkoppeln möchte, ist auch alles weg, wofür man in der Vergangenheit bezahlt hat. Deswegen, Vendor-Login ist für mich ein Thema, was man auf jeden Fall auf dem Schirm haben muss, wenn man über das Thema SOC spricht, extern.
Ja, und wir kennen ja auch einen Anbieter, wie gesagt, wir wollen jetzt kein Bullshit-Bingo darüber betreiben oder kein Name-Dropping machen, aber der hat ja einen super Preis gehabt, muss man ja fairerweise sagen, aber der hatte das Thema, dass immer auch die gesamten Daten ausgeleitet werden, ja, das gehört für mich noch mit dazu. Das eine ist Vendor-Lock, klar, nicht ersetzbar, aber das andere Thema ist immer halt auch, wenn du einen Anbieter hast, der die gesamten Daten von dir ausleitet, ne, ob das jetzt auch Ether-Consumption sind, also was auch wieder Kosten sind, vielleicht wenn du jetzt auch sowas wie Sentinel oder Co. nutzt, aber es ist ja auch immer so das Thema, das ist der Kern meiner Security oder der Kern meines Vertrauens, ne? will ich das überhaupt einem anderen Anbieter einfach so zu übergeben? Und wie du schon gesagt hast, ne, egal welche Technologie dann im Hintergrund ist und der Anbieter macht das bei sich im Hause, will ich das jetzt wieder zu mir zurückholen oder an einen anderen Anbieter übergeben? Der wird ja einen Teufel tun, zu sagen, gar kein Problem. Also wenn Sie jetzt den Vertrag mit uns kündigen, hier ist die gesamte Dokumentation, alle Parser, alle Skripte, was auch immer. Hier bitte nehmen Sie das gerne, geben Sie es den nächsten Anbieter. Und das ist was ich eigentlich in jeder Ausschreibung immer wieder vermisst habe. Habe ich ja auch schon mit dir in einigen Themen darüber gesprochen, wenn wir mal mit Ausschreibungen zu tun hatten, dass dieses Thema Vendor-Login bei vielen Leuten auch einfach überhaupt nicht auf dem Schirm ist.
Nee, also ich meine, schreibt ja auch keiner rein, so Pech gehabt, wenn du mit uns zusammenarbeitest in 2 Jahren, ne? Ja, dann kannst du mal zusehen. Also deswegen, das ist etwas, worüber ganz, ganz wenig geredet wird. Und wenn man das erste Mal nach einem neuen SOC sucht, ist, glaube ich, auch was, worauf man nicht immer unbedingt achtet. Und deswegen finde ich es, glaube ich, auch ganz gut, dass wir es hier jetzt gerade ein bisschen thematisieren. Der nächste Punkt, der für mich super wichtig wäre bei der Auswahl, ist tatsächlich so ein bisschen die Kultur von dem Anbieter. Also passt der kulturell zu meinem Unternehmen? Jetzt muss man das wirklich so ein bisschen pragmatisch formulieren, aber es gibt ja doch so ein paar Gruppen, wo es vielleicht ein bisschen schwieriger ist, mit zusammenzuarbeiten, einfach aufgrund der Herkunft. Da muss man dann halt schauen, okay, kann ich meine Anweisungen beispielsweise so genau formulieren, dass der Gegenüber das tut, was ich von ihm möchte? Na, also du kannst es gerne nochmal versuchen, ein bisschen besser zu beschreiben, aber ich glaube, du weißt, worauf
ich verstehe, was du meinst, und ich glaube, auch ein Punkt, was wir auch immer mitbekommen haben, ist das Thema deutsche Sprache. Ne? Also für viele deutsche Unternehmen, die sagen, ja, ich will dann aber jemanden in Deutsch haben, dann steht aber im Kleingedruckten, ja, Level 1, der sozusagen den Anruf entgegennimmt oder der Ticket entgegennimmt, der ist deutsch. Hast du aber Level 2, das ist dann over the air verteilt, ne, weil das natürlich für einen SOC-Anbieter, muss man auch auf der anderen Seite verstehen, ne, für einen SOC-Anbieter sind Level 2, Level 3 immer halt die teuren Menschen, und wenn du das dann eben halt international machst, dann ist natürlich für einen Anbieter schlau zu sagen, ich suche mir eben halt verschiedene Länder raus, wo ich dann eben halt meine Spezialisten habe, die ich dann weltweit verteilen kann, und dann habe ich eben halt mal bei dem in Bulgaren, bei denen mal in Japaner, Chinese, was auch immer, ne, also sämtliche Länder oder auch mal in Deutschen, aber das Sprachthema ist dann immer halt nicht klar geregelt, und auch das habe ich häufig in Ausschreibungen nie so ganz direkt gesehen, sondern eher so, dann gibt es ein Requirement, ja, Deutsch, ja, wir machen Deutsch, aber wenn man dann so hinterfragt, ist die Frage, bis zu welcher Ebene wird dann Deutsch gemacht, ne? Ja. Und du hast so ein bisschen angesprochen, dieses Thema Culture Fit, ich würde es mal Culture Fit nennen.
Ja, das ist gut.
Am Ende des Tages ist es ja so, ich offenbare meine, wie das BSI jetzt sagen würde, Kronjuwelen meines Unternehmens. Also ein Unternehmen, dem muss ich das Vertrauen geben, dass es gut mit meinen Kronjuwelen umgeht, beziehungsweise mit meiner Sicherheit. Das heißt, für mich ist das ganz klar ein Nasenfaktor. Also ja, bei einer Bewertung ist das super schwierig greifbar, weil was passiert? Es gibt eine Sales-Präsentation, es gibt vielleicht einen Pitch, es gibt irgendwie eine Online-Präsentation, was auch immer. Ich muss mir also bei einer Ausschreibung innerhalb von kürzester Zeit ein Unternehmen anschauen. Das ist super schwierig. Da gibt's natürlich die Unternehmen, die groß mit irgendwelchen Marketing-Slides um die Ecke kommen und mit ganz, ganz vielen Referenzen, wo ich dann auch immer gesagt habe, ja, es ist zwar schön, Referenzen zu haben, aber wir müssen auch mal einfach ehrlich sein. Nicht jedes Unternehmen gibt eine Referenz. Das bedeutet, nur weil ein Unternehmen keine Referenz hat, ist das Unternehmen nicht schlecht. Sondern das Unternehmen hat einfach Kunden, die sagen, hey, ich mag euch zwar und ich finde den Job auch gut, den ihr macht, aber als Referenz da auf eurer Webseite stehen, das will ich einfach nicht. Oder auch als, ich sag jetzt mal, Undercover-Referenz will ich das auch nicht stehen. Mhm. Und das finde ich dann immer so schade in der Bewertung, dass dann solche Unternehmen abgestraft werden. Da gibt's dann so Vorgaben, du musst 6 Referenzen bringen, dann hast du 100 Punkte. Ja, kannst aber nicht 6 Referenzen bringen, weil immer alle deine Kunden mit dir ein NDA unterschrieben haben und sagen, nein, ich möchte nicht genannt werden. Und dann kommen eben halt, ich sag mal, die Großen, wie gesagt, keinen Namen nennen, die haben eben halt 400 Referenzen gefühlt oder was auch immer, und die sagen ja hier Referenz, 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 aber es ist eben halt vielleicht nicht die richtige Culture.
Ja, genau, und das, du hast da einen ganz wichtigen Punkt genannt. Also nur weil die Kunden jetzt die Referenz vielleicht nicht irgendwie publik machen möchten, weil man muss ja auch sagen, Kronjuwelen, da sagt man ja nicht hier, da hinten, da lagere ich die, ne? Also wer ist denn da tatsächlich für zuständig? Es ist schon ein sehr sensibles Thema und ich glaube auch, dass ich nicht so viel Wert auf Referenzen legen würde, sondern vielleicht eher mal schauen würde, okay, wie viel Umsatz macht denn dieser Anbieter ungefähr mit Zock? Weil dann ist es letztendlich irgendwo egal, aber also wer dann dahinter steht. Weil es gibt ja auch super viele Unternehmen, die man gar nicht kennt, die aber total viel Geld verdienen und so weiter und so fort. Trotzdem ist es natürlich krasser, wenn da irgendwie BMW, VW, keine Ahnung was steht. Dass man einfach mal ein bisschen guckt, okay, der Anbieter hat Expertise, sonst würden ihm viele Unternehmen nicht so viel Geld überweisen. Aber nicht so drauf schauen unbedingt, dass da jetzt irgendwer noch was Nettes dazu geschrieben hat oder so.
Da würde ich mal aus der Anbietersicht etwas einschreiten, ja. Weil sind wir mal ehrlich, solche Angaben über Jahresumsatz so und so viel machst du im Zockbereich, ich nenne es mal ganz nett, das ist vertriebliche Auslegungssache. Jeder kann jetzt sagen, was er darunter verstehen möchte oder der ein oder andere wird verstehen, was ich damit meine. Ich glaube, das ist super. Ja, ich würde mal sagen, das ist keine gute Kernzahl zu sagen, ich mache jetzt 5 Millionen mit Zock und dann habe ich eine gewisse Größe, weil vielleicht mache ich ja 5 Millionen als gesamtes Unternehmen und davon mache ich nur 1 Million oder umgekehrt, ich habe einen Jahresansatz von 20 Millionen.
Ich meinte schon, also ausschließlich mit Zock, ne? Also
ja. Das kann, alles gut, verstehe ich schon, aber ich kann dir sagen, aus Anbietersicht, ne, will da jetzt auch keinen ansprechen, gerade wo was Zahlen, so Mitarbeiterzahl angeht, Jahreszahlen und Co., da ist immer so eine vertriebliche Ungenauigkeit, will ich es mal sagen, die möglich ist. Das habe ich schon so häufig miterlebt. Das ist wirklich krass und das ist, glaube ich, auch schwierig. Ich will nochmal zurückrudern zu dem Thema Referenzen. Ich finde, und da könnt ihr auch mal gerne eure Meinung sagen, wie ihr das Ganze seht, wenn ihr mal im Unternehmen mit Ausschreibung zu tun habt. Ich finde es ja ein vollkommen legitimes Thema, dass man zu einem Kunden geht und sagt, pass auf, beziehungsweise, dass derjenige, der die Ausschreibung macht, zu einem Anbieter geht und sagt, pass auf, ihr habt zwar keine Referenzen, aber gibt es vielleicht die Möglichkeit, mal mit einem Kunden zu sprechen? Also so ein Austausch, ne? Weil das ist für mich viel ehrlicher. Ja. Klar ist das auch immer so ein bisschen vertrieblich, sind wir ja ehrlich. Das ist dann auch, der Kunde wird gebrieft, der kriegt vielleicht nochmal einen kleinen Obolus oder so, dass er das mitmacht. Aber meine persönliche Erfahrung war immer in diesem Bereich, wenn du die Chance hast, einfach mit einem aktiven Kunden mal drüber zu sprechen. So ganz inoffiziell, mal ganz kurz so, hey, wie war deine Erfahrung und so weiter und so fort. Da müsst ihr keine Referenzen austauschen, du musst nicht großartig Name-Blocking betreiben. Aber wir reden von einer Ausschreibung. Da hast du eben halt nicht Spiel zu sagen, ich red mal mit denen oder was auch immer. Und das ist eben halt so ein bisschen auch das Problem, was ich bei Ausschreibungen Zock sehe. Die sind eben halt, weil es eine Ausschreibung ist, sehr linear. Was aber beim Zock oder beim Aussuchen eines Zock-Betreibers nicht unbedingt, ich sag mal, vorteilhaft ist.
Ja. Und deswegen auch da nochmal bei den Referenzen, ne? Wenn jemand da schon 500 Referenzen irgendwie vorweisen, also sehr übertrieben natürlich, vorweisen kann, dann muss man sich auch einfach bewusst werden, dass man dann wirklich nur einer von vielen ist. Ne? Also es ist nicht immer unbedingt schlecht, wenn da vielleicht auch gar nicht so viele Referenzen stehen.
Ja, und ich glaube, auch diese großen können für Leute sicherlich einen Charme haben, wenn die das auch einfach nicht brauchen, wenn die sagen, ich habe sowieso meine eigene Mannschaft und ich brauche am Ende einfach nur eine Last oder eine Spitzenlast, die ich überwachen muss, nämlich wenn meine Leute nicht da sind oder was auch immer. Das sind ja alles Möglichkeiten, die du haben kannst. Ich will auch nicht die großen verteufeln. Das ist für jeden Bereich gibt es da Pro und Cons dagegen. Die Schwierigkeit, die ich in Ausschreibungen immer wieder sehe, ist auch, weil du das Thema schon angesprochen hast, würde ich das gerne noch mit ergänzen, ist das Thema der Dienstleistungen. Ja, also was ist denn zusätzlich zum Zock oder was ist Teil des Zocks als Dienstleistung? Ne? Ja. Das ist auch super schwierig. Du hast, wie gesagt, ein Lastenheft, was da drin steht, aber dann ist es so, eine Dienstleistung kann ja sein, ich mache zum Beispiel Threat Intelligence für 2 Tage die Woche. Oder ich mache Threat Intelligence nach Aufwand oder was auch immer. Und je nachdem, wie du das dann betitelst, hat das am Ende ja auch einen anderen Preis. Aber der Inhalt ist ja auch was ganz anderes, wenn ich jetzt sage, ich mache Threat Intelligence 2 Wochen oder ich mache Threat Intelligence einen Tag in der Woche mit einem Abschlussbericht. Ne? Mhm. Und Das habe ich immer wieder gesehen bei Ausschreibungen, dass gerade die Dienstleistungen, die dazu gehören, auch super weit auseinandergehen.
Ja, ja, auch wird das Ganze überhaupt dann noch weiterentwickelt, ne? Oder ist es nur mal so das initiale Anflanschen? Also die Systeme, inwiefern wird da auch Consulting betrieben, um das zu optimieren? Hat man noch ein Vulnerability Management mit drin und so weiter und so fort? Und schon merkt man, dass es super viele optionale Aspekte gibt, die dann natürlich auch dazu führen, dass der Preis einfach unfassbar variabel ist, ne?
Ja, und das ist, glaube ich, auch ganz spannend. So ein SOC ist eben halt auch was, gerade in je nachdem, welche Ausbaustufe ist, das ist eben halt auch ein preisintensives Thema. Das muss man sich auch klar sein. Und ich glaube, was das Unternehmen sich auch klar sein muss, und deswegen machen es ja auch viele über Ausschreibungen, es ist eben halt auch eine Sache, wo ich mich für ein Jahr binde oder für zwei Jahre binde, sondern meistens für drei oder fünf Jahre binde. Und das ist ja auch nochmal die Schwierigkeit. Ich muss in diesem Prozess der Ausschreibung irgendwie ein Vertrauen aufbauen, was die nächsten drei oder fünf Jahre da ist.
Ja, deswegen ist auch immer ganz gut, wenn man so ein bisschen die Mannschaft kennenlernt. Also ich kenne ein paar, die dann auch reingeschrieben haben, dass sie gerne auch ein paar Analysten vorher kennenlernen möchten, dass man einfach sieht, wer sitzt denn dann da am Ende und nicht nur irgendwie mit dem Sales Kontakt hat. Muss man auch schauen, macht nicht jeder mit, auch ganz klar. Aber grundsätzlich, um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sieht denn das am Ende wirklich aus, ist das, glaube ich, schon eine gute Maßnahme.
Ja, vor allen Dingen ist es ja auch das Thema, ne, wenn ich jemanden dann in einer Notsituation habe. Ne, ich sag mal, SOC ist ja am Ende auch ein Stück weit eine Versicherung. Ne? Ich zahle dafür, dass hoffentlich nichts passiert.
Ja.
Wenn aber was passiert, dann ist es genauso wie bei jeder Versicherung auch. Ich brauche einen guten Versicherungsmakler, einen guten Gutachter oder was auch immer, der mir hilft. Und genauso sehe ich es ja beim SOC auch. Ne? Wenn, ich sag mal, das Kind im Brunnen gefallen ist, dann brauche ich auch jemanden, der wirklich da ist und mir hilft. Und wie du schon gesagt hast, als Argument, hilft mir da einer, der 500 Kunden hat und ich vielleicht einer von vielen bin? Oder hilft mir nämlich das kleine Unternehmen um die Ecke, was zwei Kunden hat und ich jetzt einer der größten Kunden bin? Das muss man sich eben halt anschauen. Und deswegen ist für mich dieses Thema Ausschreibung natürlich immer vom Volumen her für viele Firmen gesetzt. Ich glaube, ich sage jetzt mal, zielführende Suche nach einem SOC-Anbieter ist das Thema Ausschreibung, aber in vielen Projekten, und das habe ich wirklich bei vielen Projekten erlebt, wo wir angeboten haben, selber auch das SOC übernommen haben oder wo dann am Ende ein anderer das SOC übernommen hat, dass da ganz häufig auch Fehlentscheidungen getroffen werden. Dass dann wirklich nach zwei, drei Jahren gesagt wird, okay, das passt überhaupt gar nicht. Und ja, du kannst ja mal deine Erfahrung mitgeben, so ein SOC nach ein, zwei Jahren zu wechseln, das ist schon ein Aufwand, den tut man sich eigentlich nicht an.
Nee, also selbst wenn man jetzt irgendwie einen Zweijahresvertrag machen sollte, was wirklich eigentlich fast niemand macht, also wie du schon gesagt hast, 3 bis 5 Jahre, aber falls man nach 2 Jahren jetzt schon wechseln möchte, also es ist schon sehr aufwendig. Man sollte wirklich versuchen, da jemanden zu finden, mit dem man sich auch vorstellen könnte, 10 Jahre zusammenzuarbeiten, auch wenn es jetzt vielleicht nur für 3 Jahre oder so der Vertrag geschlossen wird. Aber wenn du jetzt mal so ein bisschen zurückblickst, ich meine, du hast das ja auch alles aus der Dienstleisterperspektive begleitet. Hast du das Gefühl gehabt, dass so eine Frage fast immer zu spät gestellt wird? Also kannst gerne ein bisschen drüber nachdenken, weil ich glaube, das ist nicht so einfach zu beantworten. Aber was könnte so eine Frage sein, die Unternehmen eigentlich immer viel zu spät stellen?
Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Weil ein paar Themen haben wir schon angesprochen, die ich so sagen würde, das ist eine Frage, die immer zu spät gestellt wird. Also was ich als Dienstleister oder als SOC-Betreiber immer wieder festgestellt habe, ist tatsächlich am Ende des Tages, wie groß der Umfang der Dienstleistungen sind. Ne? Ich gebe so ein simples Beispiel.
Ja.
Es gibt einen SOC-Anbieter, der macht ein Onboarding, das dauert einen Tag. Ne? Du sagst einfach so, pass, hier, da ist das SIEM, dann ist das hier dein Standard-Parser und feuerfrei. So, es gibt einen Anbieter, der macht ein Onboarding 6 Wochen.
Ja.
Der sagt sich so, ich schaue mir das in Ruhe an, ich gucke mir die einzelnen Quellen an, ich mache ein Parsing und so weiter, normalisierende Daten, dies, das, jenes und so weiter und so fort. Es gibt einen Anbieter, der sagt, ich mache das in 2 Wochen. So, und dann mache ich das nach Aufwand. Und wenn wir 5 Wochen brauchen, dann bezahlst du das extra. Und das ist so ein Thema, wo ich den Unternehmen ganz, ganz Herz legen möchte, die versteifen sich immer sehr stark auf dieses Thema SOC als ich sag jetzt mal Dienstleistung, ne, in dem Sinne, ich habe jetzt Monitoring, ich habe Threat Intelligence, was auch immer und so fort, aber wie ich zum SOC hinkomme, das wird ganz häufig übersehen. Also ganz, ganz häufig übersehen. Viele Kunden wollen einfach so, okay, ich habe jetzt das SOC beauftragt, dann ist das jetzt ja auch morgen fertig, ne? So nach dem Motto, ich sag's mal ganz hart. Und wenn ich mir meine letzten beiden Kunden anschaue, dann war so ein Onboarding zwischen 3 und 6 Monate. Na, um mal so ein Gefühl dazu zu bekommen, wie lange sowas dauert. Also das würde ich ganz klar sagen, ist ein Thema. Und das andere Thema, und das ist auch ein Thema, was ich eigentlich schon erwähnt habe, ist, ne, was passiert wirklich, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist? Also diese Frage mal zu stellen oder auch mal zu überprüfen, wie häufig hatte ich schon SOC-Betreiber auch mal als Dienstleister dann überprüft, ne? Also hört sich so hart an, aber wir hatten einen Kunden, der gesagt hat, hey, mach doch mal ein Audit, und ich war ganz erschrocken, oder mach doch mal einen Pentest, und war ganz erschrocken, dass der mir erzählt hat, ja, wir haben SOC-Dienstleister, und ich so gesagt, ja, dann informier den bitte, dass der da auch Bescheid weiß und so. Wir machen dann das Audit, machen den Pentest, und ich höre nichts vom SOC-Dienstleister. Mhm. Und dann frage ich so, und dann sage ich so, ja, hat euer SOC-Dienstleister sich nicht mal gemeldet? Er müsste doch jetzt hier rote Lampen haben und das und das und jenes, und guck mal, wir haben hier eine Privilege Escalation und all mögliche andere Geschichten, ne, oder wir machen jetzt hier gerade ein DDoS, ne, weißt ja, all mögliche Dinge, die du ja machen kannst, ne? Nö, hat sich nicht gemeldet. Und dann fragt der Kunde mal beim SOC-Dienstleister nach und sagt so, ach ja, haben wir gesehen, ja, aber da sie sich ja nicht gemeldet haben, sind wir davon ausgegangen, dass alles in Ordnung war. Also das ist so, würde ich sagen, so meine Highlights. Was sind deine Highlights?
Also das schockiert mich gerade und bringt mich tatsächlich nochmal auf ein anderes Thema. Also grundsätzlich macht es schon Sinn, auch wenn sich das immer für einen selber vielleicht ein bisschen falsch anfühlt, challenged einfach euren SOC-Dienstleister. Ruft mal diese Emergency-Hotline an, ob der dann da auch nachts um 3 ans Telefon geht. Also ich meine, was gibt's Schlimmeres, als wenn wirklich mal was ist, dann niemand ans Telefon geht. Ne? Von daher, ihr bezahlt die dafür, probiert das halt einfach aus. Also ich hätte da keine Schmerzen, und ich glaube, wenn man ein guter SOC-Dienstleister ist, dann kann man dem Ganzen auch guten Gewissens zustimmen, muss man ja nicht mal, ne? Man wird ja dafür bezahlt, aber du weißt, was ich meine.
Ja, ich glaube auch, jetzt nochmal aus der Brille des SOC-Betreibers, wir wollen das ja auch. Wir wollen ja gechallenged werden, und wir wollen ja auch entsprechend auch aus Fehlern lernen können. Ich meine, wir sind alles Menschen, und auch diesen SOC-Dienstleister, den habe ich danach angesprochen und habe gesagt, pass auf, das meine ich gar nicht böse, aber es wäre doch einfach mal ganz gut, wenn du hier schon solche Dinge siehst, vielleicht auch mal proaktiv auf den Kunden zuzugehen, ne? Unabhängig, was im Vertrag drin steht. Und das ist ja auch so dieses Thema, was ich immer wieder sehe. Ne? Wir alle handeln Strich nach Vertrag. Aber du kannst auch mal über den Tellerrand hinausgehen. Der Kunde wird's dir danken. Ja. Oder das Unternehmen wird's dir danken. Ne? Wie das finanziell gemacht wird, ja klar, das ist dann eine andere Seite der Medaille. Aber wir beide wissen, und da können wir jetzt das nächste Fass aufmachen mit Krisenkommunikation. Ist auch sicherlich ein anderes Thema dann. Aber wir beide wissen, am Ende in einer Krise oder in einem Notfall, wenn die alle headless-chicken-mäßig rumlaufen, dann ist die Hilfe das Allerwichtigste.
Ja.
Nicht fragen, wie wir, wann wir helfen können oder ob der Vertrag das hergibt, sondern erstmal helfen. Ja. Und am Ende wird man sich immer irgendwie einig, wie das dann auch vielleicht finanziell oder vom Aufwand gesehen wird.
Ja, du möchtest ja auch, dass dein Kunde dich weiter bezahlen kann, ne? Also ich meine, naja, ich sag immer, train hard, fight easy. Alles, was man nicht mal irgendwie getestet hat, und auch die Prozesse, die angeblich immer gut laufen. Also viele Unternehmen haben sich ja dann da Prozesse zusammengebaut für irgendwie Krisen, Eskalation und so weiter und so fort. Aber wenn man die nicht testet, was hat man dann? Ne? Also deswegen. Und genauso.
Ein Scheißsock. Und leider, fairerweise, haben viele Unternehmen das. Also ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr so ehrlich seid. Aber ich kenne viele Unternehmen, die einfach sagen, ja, ich habe einen Sock. Das macht das schon alles so, und freuen sich dann, dass sie regelmäßig einen Report bekommen, und das war's dann auch. Ne? Also die sagen, wir haben SOC, wir sind sicher. Ja. Ne? Und das finde ich immer auch schwierig in diesem Bereich SOC. Ne? Sich einfach dann hinzustellen und zu sagen, ja, ich habe einen SOC, und dann läuft das schon alles so. Ein SOC ist eben halt zwar schon gut, weil man diese ganzen Informationen bekommt, aber du selber weißt ja auch, ein SOC kann auch am falschen Platz sein, wenn zum Beispiel auch einfach nicht die richtigen Quellen angesprochen werden oder einfach auch das Ganze drumherum nicht funktioniert.
Ich merke schon, wir könnten da auf jeden Fall stundenlang noch drüber weiterreden, weil mir fallen gerade noch super viele Themen ein, auch wie monitort man letztendlich sein SOC. Also welche KPIs möchte man dann auch entsprechend zurückgespiegelt bekommen und so weiter und so fort. Also was sind die Kennzahlen, auf die man achten muss? Aber auch, um jetzt vielleicht mal wieder diesen Bogen zum Thema Ausschreibungen zu bekommen, jetzt hat man einen Dienstleister, der einen bei der Ausschreibung unterstützt. Nichtsdestotrotz, ich stelle jetzt einfach mal eine mutige These auf. Ich glaube, dass viele am Ende diese ganzen Unterlagen dann doch irgendwie vielleicht in ChatGPT laden und sagen, ja, such mir mal das Beste raus.
Ja, und dann bist du nämlich genau wieder an diesem Thema Äpfel mit Birnen vergleichen. Und Wir beide hatten ja mal so ein Thema, wo wir dann immer entsprechend mal geschaut haben. Oder ich hatte das jetzt auch mal beim Kunden gehabt. Und dann stehst du immer vor dieser Wahl. Apfel, Birne, Zucchini, Gurke. So, und du hast eine Ausschreibung. Und eigentlich erwartest du Äpfel. Sagen wir mal, du erwartest Äpfel und Birnen. Aber dass du Zucchinis und Gurken erwartest, eigentlich nicht. Und was machst du dann eigentlich? Schreibst du neu aus? Gehst du da irgendwie mit denen noch ins Gespräch? Ne? Und da muss man auch fairerweise sagen, was ich auch immer gesehen habe, und vielleicht sagst du noch mal dazu auch deine Erfahrung nach, es gibt ja dann auch Ausschreibungen, die abstruse Forderungen beinhalten, wo ich als Dienstleister oder als Zockbetreiber gesagt habe, also brennt's bei euch noch? Ne? Also ja. ich geb mal einen Kommentar, du kannst ja dazu was sagen. Ich hatte mal eine Ausschreibung, ne, von einem großen Konzern, der allerernst in seine Pünalen reingeschrieben hat, pass auf, pro Incident. Ist noch nicht mal definiert worden, erstens, was ein Incident ist, Wer den Incident zu verantworten hat oder was drumherum ist. Ne? Also Incident ist ja auch ein Riesenbegriff. Pauschal 1 Million Strafzahlung. Pauschal.
Was?
Ja.
Okay, vielleicht müssen wir jetzt ganz kurz das Thema Incident Alert und Event noch dazwischen schmeißen, weil das ist ja auch so eine Thematik, über die sich gerne gestritten wird. Also gerade im Bereich SOC spricht man eigentlich eher von Events und Alerts, und das sehen die Unternehmen, die das SOC einkaufen, manchmal nicht so. Das ist irgendwie alles ein Incident. Deswegen, also das ist auch schon sowas, worüber man sich Gedanken machen muss, wenn man da irgendwas ausschreibt. Aber
um das noch mal kurz abzuschließen, es gab keine Deckelung. Das heißt, sagen wir mal, und das war nämlich auch der Punkt, wo ich dann zu meinem Management gesagt habe, Ende im Gelände. Dazu muss man sagen, es war ein Kunde, den wir sehr, sehr gut kannten und so weiter. Aber da habe ich dann zu meinem Management gesagt, Ende im Gelände. Weil erstens war das so pro Incident. Der Punkt war, es war nicht definiert, was ein Incident ist. Und geht es darum, wenn wir ein Incident sozusagen verschleppt hätten oder wenn die einen verschleppt hätten, das war auch nicht geklärt. Und es gab keine Deckelung. Das heißt, steile Vorlage für das Unternehmen zu sagen, ich gebe jetzt, was weiß ich, 50 Millionen für einen SOC aus und sag jetzt einfach pauschal, ich habe jetzt 50 Incidents und dann habe ich den SOC wieder rausgehabt. Also das war für mich das Krasseste, was ich mal in einer Ausschreibung drin hatte, wo ich gesagt habe, okay, also jetzt hört's dann auch mal auf mit den sinnlosen Dingen, die in irgendwelchen Ausschreibungen drin stehen. Aber wie gesagt, kannst ja mal gerne berichten, was hast du schon für krasse Dinger in Ausschreibungen drin gehabt?
Also das kann ich auf jeden Fall nicht toppen, aber ich muss sagen, wir sorgen ja auch immer gerne für neue Business-Ideen. Ne? Also falls der ein oder andere noch für 2026 seinen Umsatz dramatisch erhöhen möchte, schreibt doch gerne einfach mal einen SOC aus, ohne Incident-Deckelung bzw. Strafzahlung. Also Wahnsinn, nee, da komme ich gar nicht drüber weg. Das ist ja krass. Das ist wirklich krass.
Aber das ist eben halt so, um dieses Thema Ausschreibung zurückzubekommen, ne, da haben auch wirklich Leute angeboten. Ne, das waren öffentliche Ausschreibungen, weil du bekommst dann ja entsprechend die Info dabei, du kriegst den Zuschlag mit und so weiter. Und da kann ich einfach nur wieder sagen, das Unternehmen, was die Ausschreibung dann am Ende gewonnen hat, erstens war das eine gezinkte Geschichte, die wussten ganz genau, was ein Incident für die ist. Oder zweitens, es war eine reine, ich sag jetzt mal, Risikobereitschaft zu sagen, naja, was soll denn da schon passieren? Wir können ja selber sagen, was ein Incident ist. Wahrscheinlich sagen sie dann einfach pauschal in ihren Richtlinien rein. Okay, also jeder Alert bleibt automatisch ein Alert. Incident ist erst, wenn keine Ahnung, die halbe Firma nicht mehr funktioniert, so nach dem Motto. Also gibt's ja vielleicht vertriebliche Wege, das zu umschiffen. Ich habe damals auf jeden Fall gesagt, no way, da bieten wir nicht mit an.
Gibt keine normalen Incidents, gibt nur Major Incidents. Dann hast du das Thema auch umschifft. Also das ist schon stark. Aber ich muss auch sagen, vielleicht war es tatsächlich auch eins von diesen Unternehmen, die einfach ihr Standardangebot an alle schicken. Auch möglich, dass die das gar nicht so richtig gelesen haben, dass der Sales ein bisschen gepennt hat, sich gefreut hat, dass er das Projekt gekriegt hat und am Ende, ja, müssen wir mal gucken, ob es das Unternehmen noch gibt, ne?
Ja, also ich kann sagen, das Unternehmen gibt's noch. Okay. Off-topic werde ich dir mal erzählen, welches Unternehmen das gewesen ist. Ne, das da muss ich leider sagen, das kann ich nicht in jetzt hier in der Öffentlichkeit sagen. Aber ja, das ist schon. Also ich sag mal, jeder wird das Unternehmen kennen. Und das war wirklich schon ein starkes Stück. Und das zeigt aber einmal auch genau das Problem, was du ja schon auch erwähnt hast oder wo wir ja schon drüber gesprochen haben, wie komplex eigentlich Ausschreibungen sind. Aber vielleicht, wenn wir nochmal über das Thema Ausschreibung zurückkommen, was mich nochmal interessieren würde, siehst du denn da eine Verbesserung aktuell? Na, also ich meine, ich bin jetzt aus dem Ausschreibungsgeschäft erstmal raus, aber wie siehst du das jetzt? Haben sich die Ausschreibungen qualitätstechnisch verbessert oder würdest du sagen, es ist immer noch viel Luft nach oben?
Das ist, glaube ich, schwer pauschal zu beantworten. Ich glaube, dass das durch, also viele machen es mit KI. Wir müssen ja jetzt hier, also wir können ja das Offensichtliche ruhig aussprechen. Ne? Dadurch hat man es
den rosa Elefanten.
Genau, der sowieso hier mit im Raum steht. Dadurch hat man es natürlich auch ein bisschen generischer. Man hat aber gleichzeitig theoretisch auch die Möglichkeit, an Informationen zu kommen, die eventuell relevant sind, zum Beispiel wie das Vendor-Login. Also ich glaube nicht, dass ChatGPT oder was auch immer da das erste Mal von hört. Das heißt, man hätte das Potenzial, aber das ist immer so mit KI, man hätte das Potenzial, es zu verbessern. Ist es tatsächlich besser? Weiß ich nicht. Also es ist ja auch manchmal gar nicht die Ausschreibung an sich das Problem. Also klar, manche sind super komplex geschrieben, die wollen wirklich die eierlegende Wollmilchsau. Aber oftmals ist ja auch das Problem, was man zurückbekommt, weil es halt einfach generische Angebote sind, die letztendlich irgendwie doch nicht auf das passen, was man dort beschrieben hat. Und man hat da super viel Mühe und Arbeit reingesteckt und am Ende ist es ein bisschen für die Katz, ne?
Ja, ich erinnere mich noch an einen Fall, den wir gemeinsam hatten. Da hat ein Anbieter dann einfach ein Pauschalangebot abgegeben. Also das war so begeisternd. Ne? Da stand ja noch in der Ausschreibung all mögliche Daten drin über User und so weiter. Und der hat einfach ein Preisblatt abgegeben und hat gesagt, hier, ja, zack, folgendes Preisblatt. Ja, ich glaube, das ist natürlich auch fairerweise, wenn ich mich jetzt wieder auf die Anbieterseite stelle, natürlich auch für die Anbieter ein bisschen schwierig. Ne? Ja. Weil der Markt ist einfach groß geworden. Viele schwimmen da mit. Und man muss irgendwie gucken, wie man sich da entsprechend auch vom Markt absetzen kann. Und das ist am Ende immer ein preissensibles Thema. Ne? Also keiner hat Geld zu verschenken und sagt, ja, gar kein Problem, nach mir die Sinnflut. Also ich habe noch nie eine Sockerausschreibung gehabt, wo derjenige, der ausgeschrieben hat, gesagt hat, ja, Budget offen, Open End, machen Sie mal, kriegen wir schon alles hin. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen dann die Herausforderung. Aber ich bin bei dir, viele Unternehmen machen sich das auch einfach zu einfach oder auch Dienstleister, dass sie dann einfach so pauschal ChatGPT machen oder auch, ich sag mal, die Ausschreibung von Unternehmen A zu Unternehmen C kopieren, ohne sich wirklich Gedanken zu machen, passt das überhaupt auf das Unternehmen C? Ne? Und dann vielleicht da, das hatte ich ja auch schon angesprochen, so für einen Dienstleister ist es eben halt auch super schwierig, Preise zu kalkulieren. Also jetzt rein aus dem Dienstleister, ich will nicht meckern, ne? Also, aber für mich als Dienstleister war es immer super schwierig, aufgrund von zu sagen, die hat jetzt irgendwie 2000 Assets, 5 Domain-Controller, 2 Datenbanken, zig Rechner, zu sagen, wie hoch ist denn der Aufwand im SOC? Also, ja, wie soll ich das bewerten?
Es ist ja oftmals auch von den internen Prozessen abhängig. Also das heißt, wie lange musst du den Leuten auf die Nerven gehen, bis sie das tun, was dir jetzt gerade hilft, ne? Also das SOC hat ja nicht immer unbedingt alle Fäden selber in der Hand. Manchmal arbeitet man ja da auch noch mit anderen Providern irgendwie zusammen. Und gerade beim Vulnerability Management ist man dafür zuständig, vielleicht dann auch entsprechend dafür zu sorgen, dass das dann alles gepatcht wird oder eben nicht. Dann muss man Leuten auf die Füße treten. Das ist super Zeitfresser einfach auch, ne? Muss man ja auch dazu sagen. Und das kann man vorher im Angebot nicht wirklich abschätzen, letztendlich.
Ja, und das ist immer auch die Gefahr, die ich auch als Dienstleister immer hatte. Ich muss immer Risiko auf Schack nehmen. Also ich muss, könnt ihr auch mal gerne eure Erfahrungen, wenn ihr jetzt selber Anbieter seid, in die Kommentare geben. Als Anbieter muss ich eigentlich bei so einer Ausschreibung Risiko auf Schack nehmen. Und dann ist immer die Frage, ist das ein gut kalkulierter Risikoaufschlag oder ein schlecht kalkulierter Risikoaufschlag? Und das ist eben halt auch so ein Thema, wo das ausschreibende Unternehmen auch verstehen muss, das ist dann wieder Äpfel mit Birnen vergleichen, weil der eine nimmt einen sehr hohen Risikoaufschlag, der andere eher weniger. Der hat das aber dann so und so gemacht, ne? Und das ist, das gehört eben halt auch mit, ich sag mal, auf der anderen Seite der Medaille, dass du als Unternehmen, wo du an so einer Ausschreibung teilnimmst, eben halt auch dein Risiko bewerten musst.
Ja. Auf jeden Fall. Aber was würde dann aus deiner Sicht sozusagen, wenn man das jetzt nur mal auf der preislichen Ebene sieht, so das teuerste Angebot mit dem günstigsten? Und du weißt selber, da können teilweise Faktor 3 bis 5 dazwischen liegen. Was sagt das denn überhaupt aus? Also Preis ist ja dann an der Stelle wirklich überhaupt kein Indikator, oder?
Nein. Also ich würde ganz klar sagen, ein Preis braucht eine Gewichtung. Ich würde es nicht sagen, ein Indikator, er braucht eine Gewichtung. Na klar, musst du irgendwie einen Preis gewichten. Ich würde aber die Gewichtung vom Preis vielleicht so bei 30, maximal 35% sehen von dem Gesamtkonstrukt. Ne? Mhm. Ich würde schon sehr viel Gewichtung auf den Service legen, weil der Service ist am Ende das, was sozusagen mir als Unternehmen am meisten hilft. Aufs Tooling würde ich auch eine gewisse Gewichtung legen, weil einfach das Tooling-Thema, wie du schon gesagt hast, das Thema Vendor-Lock mit beinhaltet, ne? Und sind wir mal ehrlich, die meisten Unternehmen werden nicht nach 5 Jahren oder so sagen, ich mache das jetzt selber, weil dann hätten sie es jetzt auch selber machen können. Ja. Das habe ich von so vielen Unternehmen gehört. Ja, wir machen jetzt eine Ausschreibung für 3 bis 5 Jahre, dann machen wir das alles mal so und danach bauen wir es selber auf. Ja, Pustekuchen. Nach 3 bis 5 Jahren haben sie den Vertrag verlängert, weil die haben es selber nicht aufbauen können. Wenn wir als Anbieter von einem SOC keine Mitarbeiter finden, wie will das denn auch ein Unternehmen finden? Das ist einfach so, ne? Keine Chance. Also das ist, glaube ich, so ein Thema. Und was man auch nicht vergessen darf, ist eben halt das Thema, was auch bei Gewichtung wichtig ist, wir haben das Thema Service auch nicht zu vernachlässigen. Ne? Dienstleistung an sich, was gehört um dieses Ganze drumherum? Und Service für mich gehört auch nochmal separat zu besprechen. Also wer kümmert sich um Maintenance des Themes zum Beispiel? Wer macht sich um Thema Vulnerability Management, Patch Management? Wir hatten ja auch diesen Fall Patch Management. Es gab einen Anbieter, der gesagt hat, ja, wir machen Patch Management. Was bedeutet das? Der lässt einfach einen Scan laufen, da steht dann drauf, folgende Schwachstellen hast du und dann darfst du selber patchen. Oder wir hatten ein Angebot, was gesagt hat, pass auf, Patch Management bedeutet, wir scannen regelmäßig nach, wir aktualisieren die Systeme und sorgen dafür, dass es auch alles funktioniert. Und deswegen, meine konkrete Empfehlung ist an Unternehmen, achtet nicht so sehr auf den Preis. Er braucht eine Gewichtung, aber ich würde ihn, wie gesagt, maximal 30-35% gewichten.
Genau, und die Stolpersteine beachten, weil man muss auch sagen, dass ein SOC sich nur auf Basis von gewissen Parametern einfach rechnet. Deswegen setzen sich auch so wenig Leute ein eigenes SOC hin. Es geht ganz viel über Automatisierung natürlich. Also wer ein SOC hat, das irgendwie alles händisch macht, sorry, aber das kann sich nicht rechnen und dann kann man auch nicht mit Qualität rechnen. Von daher, das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt. Also ich merke schon, wir könnten hier wahrscheinlich noch 3 Stunden weiterreden, weil wir sind natürlich jetzt auch im Bereich Ausschreibung stark auf das Thema SOC gegangen, aber weil das halt wirklich eins der Themen ist, die super schwer miteinander zu vergleichen sind. Wohingegen, wenn man jetzt sagt, man möchte hier irgendwie eine Ausschreibung für Hardware machen, ja, dann hat man Hardware X und dann soll halt der günstigste kommen und die besorgen, ne? Aber das ist halt hier nicht der Fall. Also.
Aber würdest du denn, das ist vielleicht auch nochmal wichtig für die Zuschauerschaft, würdest du denn empfehlen, immer einen SOC komplett auszuschreiben? Also Dienstleistung, Service, Produkt in einem? Oder würdest du immer nur die Dienstleistung ausschreiben?
Das würde ich tatsächlich vom Unternehmen abhängig machen, was man auch für interne Kapazitäten hat. Aber grundsätzlich finde ich es schon immer nicht verkehrt, wenn man auch jemanden hat, der mitentwickelt, der das jeden Tag sieht und sagt, oh, hier könnten wir vielleicht was verbessern und dann eben auch so ein bisschen Proaktivität an den Tag legt und nicht nur jemanden hat, der dann da halt irgendwie so seine Aufgaben macht, mehr oder weniger für sich und ansonsten von allem nichts hören möchte.
Ja, da kann ich aus Anbietersicht noch was dazu sagen, weil tatsächlich habe ich das vermerkt im Markt festgestellt, dass viele Kunden, auch Großkunden, sozusagen das SIEM, also das die Plattform in Anführungsstrichen selber betreiben und die dann nur die Dienstleistung einkaufen, also den Service, sprich die 24/7 Betreuung und so weiter. Da haben wir als Unternehmen damals sehr erfolgreich gewesen, weil wir eben halt nicht diesen Vendor-Lock haben und gesagt haben, pass auf, ob du einen Splunk, einen QA da, einen Sentinel oder was auch immer hast, wir bedienen alles, ne? weil wir eben halt am Ende nur das Team stellen, also ich sag mal Bodyleasing machen für das Zock an sich, also sowas ja. wie so ein Hybrid-Zock, ne?
Ja.
Und das finde ich tatsächlich eine spannende Geschichte, weil so behältst du so ein bisschen die Kontrolle. Du hättest immer noch die Option zu sagen, ich will es dann doch irgendwann selber machen, was definitiv nicht passieren wird, davon abgesehen, aber du kannst immer die Züge in der Hand haben.
Ja.
Nachteil ist natürlich aber auch, dass viele Siebensysteme, die auf dem Markt sind, immer auch sehr komplex sind. Und du brauchst immer auch dann den Experten für Splunk, den Experten für QRadar, den Experten für Sentinel. Da kann ich auf jeden Fall auch sagen, auch Unternehmen, die sich da jetzt Gedanken machen, welches Sieben soll ich verwenden? Das ist so abhängig von dem Use Case, der dahinter steckt. Habe ich zum Beispiel sehr, sehr viel mit Microsoft zu tun, dann sollte man auf jeden Fall, auch wenn man zum Beispiel E5-Lizenzen hat, sich Richtung Sentinel mal entwickeln, weil einfach viel schon dabei ist. Ne?
Ja.
Habe ich gar nichts mit Microsoft am Hut oder will ich das nicht haben, kann ich mir auch eine, keine Ahnung, 47, QRadar, ArcSight und wie sie alle heißen, anschauen. Das ist auch, glaube ich, so eine Geschichte, die ich mir, wenn wir über das Thema Ausschreibung reden, auch noch Gedanken machen wollen. Schreibe ich nur am Ende die Dienstleistung aus oder schreibe ich Dienstleistung und Produkt aus?
Ah, so meinst du das, ja. Definitiv. Was mir gerade noch ganz kurz so eingefallen ist, ist so das Thema mit zum Beispiel so Log-Sources. Das ist auch etwas, wo wirklich die Kosten nach oben gehen können. Also wie viel flanscht man dann tatsächlich noch an? Woher bekommt man die Signale? Das ist auch ein extremer Kostentreiber, den man vielleicht auch am Anfang nicht so auf dem Schirm hat. Also das zum einen und zum anderen, wenn die jetzt alle Logs sozusagen ausleiten, ne, entsprechende Consumption, die dann da eben auch noch entsteht. Also das sind nochmal zwei Punkte, die jetzt gerade mir noch spontan in den Kopf gekommen. Also noch zigtausend andere wahrscheinlich, aber ja.
Ja, und einen wichtigen Punkt sprichst du damit an, was ich auch wieder immer wieder im Markt festgestellt habe. Ne? Es gibt Leute oder auch Unternehmen, die sagen, wir locken alles. Mhm. Ne? Unabhängig, ob du jetzt Consumptions zahlen musst oder nicht, wir locken einfach erstmal alles. Wo ich immer sage, Leute, das ist ja auch Komplexibilität. Klar kannst du es automatisieren mit SOA und was auch immer, aber am Ende ist das einfach eine Komplexibilität, die dahinter steht, die du auch als Team betrachten musst. Und deswegen, ich würde mir persönlich wünschen, also wenn ich jetzt mir was wünschen dürfte, wie ich in Zukunft Zock-Ausschreibung sehen würde, ist, dass man vor jeder eigentlichen Ausschreibung ein Proof of Concept machen würde. Das heißt, der Anbieter X, A oder ABC würde für 2 Wochen oder für 1 Woche, lass es auch gerne bezahlt sein, weil ich weiß, so POCs kostenlos für Unternehmen ist es auch super schwierig, ne? Vielleicht muss man da ein bisschen was investieren, aber eigentlich müsste der Anbieter 1 Woche lang mal das Ding Probe machen, weil dann kriegt er Informationen. Wie läuft das Team? Wie laufen die Abläufe? Welches Logvolumen ist tatsächlich vorhanden? Ne? Also ich habe auch schon Ausschreibungen erlebt, da stand ein riesen Logvolumen. Die Unternehmen haben sich dafür Millionen in Anführungsstrichen Angebote geben lassen. Und dann habe ich ein paar Mal mit ihnen gesprochen und habe festgestellt, das Logvolumen, das ist einfach Bullshit. Die brauchen eigentlich nur 10% von dem Logvolumen, was sie da veranschlagt haben.
Ja.
Und dann hatten wir natürlich den Vorteil, unser Angebot war hier, die anderen Angebote waren da. Das war dann für uns mal negativ, weil wir dann das günstigste waren, aber wir haben es eben halt dann verstanden, die Leuten das mitzugeben. Ne? Das meine ich jetzt auch gar nicht so hochloben, dass wir die Besten waren oder so, ne? Sondern einfach nur, dass ich damit sagen will, dass du ganz häufig eben halt, wenn du so ein Proof of Concept machen würdest, bessere Daten bekommen würdest und auch fairere Angebote für alle Parteien. Also das sage ich jetzt auch als Dienstleister. Ne? Wie gesagt, ich bin ja jetzt kein Dienstleister mehr, aber ich als Dienstleister hätte mir gewünscht, bevor wir so eine Ausschreibung bekommen, bevor wir so einen Teilnahmeantrag machen, bevor wir an der Ausschreibung dran teilnehmen, einfach so ein Proof of Concept, gemeinsam mit dem Kunden. Der Kunde kann uns kennenlernen, wir können den Kunden kennenlernen, wir können wirklich sehen, was in dem Netzwerk passiert, welche Dinge für uns wichtig sind und dann können wir auch ein faires Angebot abgeben.
Ja, Amen. Nee, das ist ein richtig guter Tipp, finde ich. Also wir können natürlich jetzt hier nicht eine komplette Ausschreibung mit begleiten, aber ich glaube, der ein oder andere Punkt, wenn man den mal mitnimmt, falls das Thema bei einem ansteht und vielleicht ja auch für die Dienstleister, das einfach nochmal so ein bisschen mitzunehmen. Ich glaube, das ist schon wirklich vernünftig. Deswegen, also wenn wir da so ein bisschen Input geben konnten, den ein oder anderen Gedankenimpuls, dann freut mich das natürlich. Ja, ich weiß nicht, möchtest du noch was sagen dazu? Also
man sieht, wir sind absolut ungescriptet. Wir machen es frei heraus. Ja, wenn ich so ein Fazit für heute ziehen würde, auch gerade so, was das Thema Ausschreibung angeht, würde ich ganz klar sagen, ab einer gewissen Summe ist es einfach für viele Unternehmen verpflichtend. Deswegen können wir nicht drüber diskutieren. Am liebsten würde ich drüber diskutieren, brauchen wir noch Ausschreibung, ja oder nein? Aber ich diese Frage würde ich oder diese Diskussion würde ich verlieren, weil es einfach für viele gar nicht anders möglich ist. Ich glaube, wir müssten eher so in eine Richtung hingehen, zu gucken, wie können wir eine Ausschreibung auch für die Anbieter am fairsten gestalten, weil wenn ich das am fairsten für die Anbieter gestalte, kriege ich auch als am Ende für denjenigen, der ausschreibt, auch die fairsten Angebote.
Ja, das würde ich so stehen lassen tatsächlich. Also ich meine, ob man Ausschreibungen noch braucht oder nicht, kann man ja sonst auch gerne mal in den Kommentaren diskutieren, weil das würde mich tatsächlich mal interessieren. Also klar, regulatorisch und so weiter ist es natürlich irgendwo auch Voraussetzung, aber ich glaube, dass es für alle Beteiligten mehr Pain bringt als wirklich Vorteil. Ja, naja, gut. Wenn du nichts mehr hast, dann glaube ich, sind wir tatsächlich am Ende unserer zweiten gemeinsamen Folge angekommen, aber zumindest mal du bist in Season 3 jetzt, ne? Nee, Season 4?
Ist Season 4. Ich muss auch gerade selber überlegen. Ja, ja.
Genau. Also der Einstieg in Season 4, aber unsere zweite gemeinsame Folge. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, uns heute ein bisschen zuzuhören. Ihr habt ja gemerkt, wir sind so ein bisschen abgedriftet teilweise auch, weil das ein sehr emotionales Thema auch ist, was uns beide schon lange begleitet. Und deswegen hoffe ich, dass ihr Spaß hattet dabei. Kommentiert gerne, wenn ihr irgendwelche Ergänzungen noch habt, wenn euch da vielleicht auch noch Fragen gekommen sind. Wir werden das natürlich dann auch nochmal kommentieren. Und